Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe der Bergischen Macher begrüßen zu dürfen. Unser Wirtschaftspodcast, der Wirtschaftspodcast der Bebol Mediengruppe, hatte eine ausgedehnte Sommerpause und jetzt sind wir wieder da. Mein Name ist Manuel Böhnke und ich treffe mich hier im Wechsel mit meinem Kollegen Sven Schlikowaj mit spannenden Persönlichkeiten der bergischen Wirtschaft. Und ich glaube, nach der Pause, die wir hatten, wird es heute auch besonders spannend und wahrscheinlich haben wir jetzt den Gast hier mit dem bisher klingendsten Namen. Ich bin nämlich bei Liborio Mangiavillano.
Richtig, gut ausgesprochen.
Hi Libo, da haben sich die Semester Italienisch in der Uni doch haben sich doch gelohnt.
Sehr gut.
Wir befinden uns hier gerade in Solingen-Grefrath. Hier findet die heutige Aufnahme statt, genau genommen an der alten Ziegelei. Da hat nicht nur die Firma SAS Bauwerksabdichtung ihren Sitz, sondern auch die Handwerksschmiede. Die beiden Firmen verbindet, dass du, Libo, ihr Geschäftsführer bist. Ja. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Sehr cool, freue ich mich drauf.
Du bist 37 Jahre alt, ist das korrekt?
Richtig, vor einem Monat 37 geworden.
Da kann man fast noch nachträglich gratulieren.
Vielen Dank.
Und du bist gelernter Maurer.
Richtig.
Nimm uns mal damit zurück in die Zeit nach der Schule. Warum hast du gesagt, ja, ich gehe den Weg ins Handwerk?
Also ehrlich gesagt ist es so, dass ich eher ins Handwerk gerutscht bin damals. Ich habe damals keine Lehre bekommen. Ich wollte eigentlich Bankkaufmann werden. Dafür war mein Abschluss ja leider nicht gut genug. Und ja, dann hatte ich mich aufs Handwerk beworben, damals bei der Firma Kissel. Und ja, ich hatte mich dann dort beworben und habe dann auch sofort eine Lehre bekommen und habe dann nach 3 Jahren meine Maurerlehre gehabt.
Wenn du an die Zeit zurückdenkst, warum war das Handwerk nicht deine erste Wahl?
Ja, man hört ja immer oder man sagt das ja immer noch, das Handwerk ist wird zu hart gearbeitet, zu körperlich gearbeitet, wird nicht gut bezahlt, ne? Und das war damals wie heute. Heute ist es schon ein bisschen besser geworden und deswegen machen wir auch etwas, das Handwerk ja jetzt auch stärker. Aber damals war das halt auch wirklich so, da haben die Altgesellen, wenn du nicht auf die gehört hast, da hast du auch mal einen draufgekriegt, ne? Und als junger Typ, da war nicht damals die erste Wahl, okay, ich will jetzt Maurer werden, weil das war schon hart körperliche Arbeit.
Wie lange hast du das gemacht?
3 Jahre. Nach meiner Lehre wurde ich dann nicht übernommen. Habe dann auch keinen Job hier gefunden, war dann arbeitslos und bin dann ausgewandert nach Italien.
Für wie lange?
Für 1 Jahr.
Und dann dort als
Genau, Maurer dort gearbeitet. Hat mein Onkel eine Baufirma und dort habe ich dann als Stahlbetonbauer gearbeitet für 1 Jahr. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, hör mal, ja, du bist in Italien geboren, deine Eltern sind Italiener, aber du bist eigentlich voll der Deutsche und du willst wieder zurück nach Solingen. Ja, und dann habe ich da 1 Jahr gekämpft und gemacht und getan, bis wir dann gesagt haben, okay, jetzt geht's wieder zurück nach Solingen. Damals noch jetzt meine Frau, damals noch meine Freundin, die ist damals auch mit mir darunter gekommen. Ja, und dann waren wir wieder hier und haben dann wieder quasi bei Null gestartet.
Das würde mich interessieren, es steht jetzt nicht auf meinem Fragenzettel, aber wie unterscheidet sich das Handwerk in Deutschland und in Italien?
Als ich das ist jetzt mittlerweile 13, 14 Jahre her, da hat sich das in einer Sache ganz stark unterschieden. Also hier hat man geregelte Arbeitszeiten, in Italien nicht. Also ich war im Norden, Richtung Mailand, ja, da haben wir so 250 bis 300 Stunden im Monat auch gut gearbeitet auf der Baustelle. Klar hat man auch gutes Geld verdient, aber das war jetzt nicht mein Lebensziel, 300 Stunden im Monat zu arbeiten auf dem Bau. Das war so das Größte, wo ich sage, okay, und die Bauweise ist halt komplett anders, ne? Also in Italien wird eher Stahlbeton gebaut, die komplette Struktur, Skelette nennt man diese, und dann werden die Innenwände und Außenwände gemauert. Hier wird ja oft auch, sag ich mal, tragende Wände werden auch gemauert und wird weniger mit Beton gebaut, sag ich mal, bei normalen Einfamilienhaus, ne? Mittlerweile ändert sich das auch etwas, aber ich bin da auch nicht mehr so in der Thematik, in diesem Maurer oder Hochbau, da bin ich ja nicht mehr so in der Thematik drin, weil ich mich ja irgendwann ja auch spezialisiert habe.
Wenngleich du nach 1 Jahr gemerkt hast, dass es vielleicht nicht das Richtige war, nach Italien auszuwandern, würdest du im Nachhinein sagen, das war trotzdem ein richtiger Schritt?
Das war auf jeden Fall der richtige Schritt, weil ich hatte immer so den Drang schon von meinen Eltern aus, also meine Eltern leben auch wieder hier, aber meine Mama vor allen Dingen, die war immer so, ach, wir müssen nach Italien, wir müssen zurück in unsere Heimat. Und das hat sich irgendwie bei mir so ja auch verankert, ja, innerlich. Und ich habe dann damals gesagt, als ich dann hier keinen Job gefunden habe, ich gesagt, weißt du was, jetzt gehe ich zurück in meine Heimat. Da habe ich gedacht, das wäre wirklich meine Heimat. Das war gut, dass ich das gemacht habe, weil ich habe auch nicht nur schöne Seiten dort erlebt und habe so ein bisschen das wahre Leben kennengelernt, wenn man alleine dasteht und keinen mehr um sich hat, außer seine Freundin und finanziell auch am Boden ist, nicht mal irgendwie was Vernünftiges zu essen im Kühlschrank hat. das hat mir schon geholfen und heutzutage hilft mir das sehr, sehr viel. Also ich habe dadurch wirklich viele Menschen, viel Menschenkenntnis gewonnen und gehe mittlerweile ganz anders an die Sachen ran, wenn ich neue Menschen kennenlerne und so weiter und so fort. Also das war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis für mich und auch ein wichtiges Erlebnis, um ja, das hier in Deutschland dann auch so zu machen, wie ich jetzt auch mache.
Wie sah denn dann der Neuanfang in Deutschland aus?
Das war lustig. Also wir hatten keine Wohnung. Wir sind dann wieder in das Kinderzimmer von meiner Frau gezogen bei den Eltern. Haben dann da 3-4 Monate gewohnt. Dann war der Onkel von meiner Frau in Scheidung. Und wir haben in Solingen am Schlagbaum, der hatte eine Eigentumswohnung, sagte, hör mal, ihr könnt die erstmal nutzen. Nur ein bisschen hier Nebenkosten zahlen und lebt dann erstmal da. Haben wir dann auch gemacht. Haben wir so ein Jahr gemacht und konnten dann ein bisschen Geld sparen, bis wir dann unsere eigene Wohnung hatten. Ich habe dann aus Italien raus, habe ich mich hier nach Solingen beworben, auch meine Frau. Meine Frau hat dann in Düsseldorf als Insolvenzsachbearbeiterin gearbeitet und ich habe dann hier in Solingen bei einer anderen Beschichtungsfirma angefangen zu arbeiten. Das war der Vater, war der Chef und der Sohn von ihm, das war ein Kumpel von mir aus der Lehre. Und ich habe den dann aus Italien aus angerufen, hör mal, wie sieht's aus, sucht der Leute, jo, wir suchen Leute. Und so bin ich in diese Beschichtungsschiene gekommen. So habe ich angefangen und dann habe ich da 4 Jahre gearbeitet, habe dann für mich gemerkt, okay, ich gebe hier Gas, aber irgendwie komme ich nicht wirklich voran und ja, es ging mir nicht schnell genug, sag ich mal. Und dann habe ich kurz um die Entscheidung gefasst zu sagen, okay, pass auf, ich bin jemand, der sehr, sehr schnelle Entscheidungen trifft. Habe dann gesagt, pass auf, was der kann, kann ich auch. Bin dann zum Gewerbeamt, habe dann Gewerbe angemeldet und habe dann losgelegt, mein altes Moped verkauft. Mir für 1.500 Euro einen alten Transit gekauft, ein paar Maschinen und dann habe ich angefangen.
Das war dann die Gründung der Firma SAS Bauwerksabdichtung.
Genau, das war die Gründung im Mai 2013 von der Firma SAS Bauwerksabdichtung.
Das klingt jetzt klinge ich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr nach Elternteil, aber das klingt erstmal nach absolutem Wahnsinn, wenn man sagt, okay, du warst auch 4 Jahre aus dem Handwerk raus, du hast da was anderes gemacht und dann zu sagen, ja, komm, ich mach das jetzt einfach. Wie verrückt war das?
Das war sehr verrückt. Also ich war damals 25 oder fast knapp 26 und sag mal, ich war früher auch etwas verrückter unterwegs, war viel unterwegs mit den Kumpels und so. Und als ich dann zu meiner Frau gesagt habe, hör mal, yo, ich will mich selbstständig machen oder auch meine Eltern oder meine Schwiegereltern, haben alle gesagt, hör mal, lass halt bloß. Warum? Du hast doch einen super Job. Du verdienst doch gutes Geld, bekommst jeden Monat deine Kohle. Was willst du denn? Aber ich habe gesagt, das ist nicht so die Erfüllung für mich. Mir geht es nicht nur darum, sondern ich möchte halt was selber machen. Und dann war das immer so, ja, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, weißt du was, Schatz? Wir machen das jetzt einfach. Wichtig ist einfach, dass du hinter mir stehst, dass du mir hilfst. Ich bin jetzt nicht so der Laptop- und E-Mail- und Computer-Freak, ja. Und auch kaufmännisch bin ich jetzt nicht der Allergrößte, ehrlich gesagt. Mittlerweile weiß ich natürlich schon, wie gewisse Sachen gehen. Aber damals gar keine Ahnung. Für mich war Baustelle, ackern, fertig machen, Geld, Rechnung schreiben und nächste Baustelle, ne. Und so habe ich angefangen.
Wir hatten auch in diesem Podcast schon mehrere Leute zu Gast, die erfolgreich Unternehmen gegründet haben oder die auch Gründer schon beraten haben. Und da geht es dann immer darum, man schreibt einen Businessplan. Man hat erstmal eine super Geschäftsidee und sowas und dann kommt ein Businessplan und dann baut sich das so nacheinander auf. Das klingt jetzt nicht so, als hättest du einen Businessplan geschrieben.
Nein, kein Businessplan. Ich hatte gar nichts. Also ich habe gesagt, pass auf, ich kann mit meinen Händen und mit meinem Körper kann ich arbeiten. Ich bin sehr fleißig und ich bin mir nicht zu schade, auch irgendwelche Drecksarbeiten zu machen. Ich konnte sehr gut beschichten, habe ich ja bei einer anderen Firma gelernt. Und dann habe ich einfach angefangen, auch als Subunternehmer erstmal, in Erkrath so ein bisschen, auch in Solingen hier ein bisschen bei der Firma und habe mich so langsam aufgebaut, Geld gespart. Irgendwann bin ich einfach los und habe dann angefangen, selber Werbung zu starten. Also ein Businessplan, nee, bin einfach blauäugig da rein. Aber es war jedes Jahr, also wir haben uns jedes Jahr immer mehr gesteigert. Die ersten 6 Jahre war ich ja komplett alleine. Da hat mein Vater ab und zu ein bisschen geholfen als Aushilfe. Ansonsten habe ich immer alles alleine gewuppt.
Bevor wir über die weitere Entwicklung der Firma sprechen, würde ich jetzt gerne eine Frage einschieben, die nicht von mir kommt, sondern von jemandem, der zuvor in diesem Podcast zu Gast war. Das ist nämlich hier so ein kleines Spiel. Der Gast der vorherigen Folge stellt dem anderen, dem kommenden Gast eine Frage, obwohl er nicht weiß, wer es sein wird. Und in der Folge zuvor war Dr. Andreas Groß zu Gast. Er ist Chef der Berger Gruppe in der Kohlfurt, ein großer Maschinenbauer, sehr erfolgreiches Unternehmen mit vielen spannenden Innovationen. Und er ist auch IHK-Vizepräsident. Und ich glaube, so ein bisschen in der Funktion hat er die Frage gestellt:
Was macht einen bergischen Unternehmer aus?
Der bergische Unternehmer, was für mich wichtig ist oder was ich einfach möchte als bergischer Unternehmer ist, ich möchte halt auch das bergische Land stärken. Ich möchte Mitarbeiter aus dem bergischen Land haben. Ich möchte in dieser Region ja das beste Abdichtungsunternehmen haben. Scharlatane, die keine Abdichtung können, möchte ich vom Markt verdrängen, sodass die Kunden, die wirklich Bedarf haben, ein Problem zu Hause mit Feuchtigkeit, ja, vom Bestmöglichen bedient werden. Und dass man sich halt auch, ja, auch mit einbringt, ne, in die Entwicklung, halt auch gewisse Sachen macht für die Jugend. Ja, ich war vor kurzem noch mit einem Kumpel von mir, der im Integrationsamt arbeitet, waren wir in Remscheid bei einer Schule, wo wir so berichtet haben, wie schön das Handwerk ist und so weiter und so fort, dass man da auch die Jugend mit reinzieht. Das ist für mich so das Allerwichtigste. Ja, und Solingen einfach auch stärker macht. Also nicht nur Solingen, sondern halt auch das komplette bergische Land.
Du hast gerade schon gesagt, dass man das beste Unternehmen in Sachen Bauwerksabdichtung hier wird. Du hast davor schon angesprochen, dass die Entwicklung schon immer peu à peu war, also dass sich das Unternehmen weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, der große Sprung, der kam jetzt in den ersten 5-6 Jahren nicht. Würdest du dazu stimmen?
Nein, das stimmt. Also die ersten 5-6 Jahre lief alles super. Ich war Einzelkämpfer, der typische Selbst- und Ständige. Ja, hab dann immer alles gemacht, auch viel gearbeitet. Aber das war halt auch dann irgendwann, für mich war es immer damals, und da bin ich auch einfach auch ehrlich, ich wollte immer viel Geld verdienen. So, irgendwann verdienst du genug Geld und noch mehr Geld macht dich halt nicht glücklicher. Du hast alles, was du brauchst. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, okay, wofür machst du das jetzt eigentlich noch? Ne? Also dir geht's gut, du hast eine Familie, du hast ein Häuschen, du kannst vernünftig leben, du arbeitest zwar viel. Und da hat sich für mich die Frage gestellt, okay, was brauche ich noch, um halt ja auch mental glücklich zu werden? Also nicht nur materielle Sachen zu haben, sondern auch für mich und für meine Familie, was brauche ich da? Und dann hat es irgendwann einen Klick bei mir gemacht, denn ich habe mich vorher halt nie mit Unternehmertum beschäftigt. Für mich war mein Handwerk mein Unternehmen, ja. Aber irgendwann habe ich halt auch angefangen, das zu hinterfragen, ob das alles richtig ist, was ich mache und warum ich ja nur immer Stück für Stück nach vorne komme und nicht mal so einen richtig großen Sprung mache. Und dann habe ich mich mit sowas wie Podcast beschäftigt, von anderen großen Unternehmern, viele Bücher gelesen, viele Seminare besucht. Und so bin ich dann halt gut ins Umsetzen gekommen und habe dann viel geändert.
Was waren denn da die entscheidenden Erkenntnisse?
Dass ein Unternehmen ohne Mitarbeiter nicht funktioniert, dass man ein guter Arbeitgeber sein muss und dass man genug Vertrauen in den Arbeitnehmer hat, um Arbeiten zu machen, ja, auch wenn der die ganz anders macht, als ich das möchte. Wichtig ist einfach nur, dass gewisse Regeln, Prozesse eingehalten werden, die wir hier festlegen im Unternehmen. Und dann kann der Mitarbeiter sich auch in einer gewissen Richtung und Regeln mit Leitplanken auch sich drin bewegen, sodass er sich selber komplett entfalten kann. Das ist mittlerweile auch mein Warum, ja. Ich will ein geiler Arbeitgeber sein. Jeder Mensch, der arbeitet, weiß es, man verbringt mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause privat. Und ich möchte, dass man sich hier fühlt wie zu Hause, also wie eine große Familie, wie zu Hause. Ich glaube, ich stelle alles zur Verfügung, was man braucht. Ich meine, du hast es ja eben auch gesehen, was wir die letzten Monate hier auch noch aufgebaut haben. Und das ist so mein Ansporn mittlerweile, ne?
Das vielleicht als kleiner Audiokommentar für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich nicht dabei waren bei der Aufnahme. Wir sitzen hier in einem Gewerbe, in einer Gewerbeimmobilie in Solingen-Grefrath, das sagt ihr schon. Hier seid ihr seit dem 1. April dieses Jahres. Vorher war der Sitz in Ohligs und man kann sagen, das ist schon schick hier. Also gerade war auch schon in anderen Handwerksunternehmen, wo es nicht so schick ist das ist schon was anderes hier. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und ganz konkret, diese Erkenntnisse, die du gerade geschildert hast, wie hast du die in deinem Unternehmen umgesetzt?
Das fing damit an, ich bin in Urlaub gefahren, das war 2019 August, hatte hier alles wunderbar vorbereitet für meine Mitarbeiter und habe gedacht, super, du kannst jetzt wunderschön Urlaub machen, eine Stunde am Tag bin ich erreichbar für meine Mitarbeiter. Daraus ist geworden, ich war eine Stunde nicht am Telefon und 23 Stunden am Telefon am Tag. Dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich Seminare besucht. Ne? Also, sag ich mal, von anderen Coaches, andere Leute, die Unternehmen aufgebaut haben, habe mir viel angehört und habe dann angefangen, mich echt zu fragen, okay, wie möchtest du in Zukunft dein Unternehmen aufbauen? Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach ein Organigramm erstellt. Einfach, um zu gucken, okay, was für Tätigkeiten haben wir hier im Betrieb? welche Tätigkeiten führe ich aus? Und ich hatte 10 Stellen in meinem Unternehmen, davon habe ich 9 ausgefüllt. Ja, vom Helfer bis zum Gesellen, bis zum Bauleiter und zum Chef habe ich alles gemacht und den Vertrieb. Und so habe ich angefangen. Ja, habe mir dann natürlich auch Hilfe geholt im Office, habe dann direkt jemanden eingestellt, der mich da unterstützt, der kaufmännisch besser ist als ich. Und so fing das dann halt an.
Und das hat Früchte getragen.
Ja, ja. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ziemlich schneller und guter Umsetzer. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich halt auch durch. Das Erste, was ich gemacht habe, da war ich auf einem Seminar in Oldenburg. Und das Seminar war so Wachrüttler für mich. So, ich sage, Emma, was hast du eigentlich die letzten 6 Jahre hier gemacht? Ja. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, habe dann direkt den Lars angerufen. Das ist hier mein Office Manager. Ich sage, du musst kündigen bei dir. Du musst sofort kündigen. Du musst jetzt sofort bei mir anfangen. Ich brauche dich. Ja, erstmal als 20-Stunden-Kraft. Ja, nach einer Woche haben wir dann gemerkt, okay, 20 Stunden sind zu wenig. Ich brauche dich Vollzeit hier. Das war bei mir der Gamechanger. Also mir wirklich jemand an die Seite zu setzen. Damals hat meine Frau mir natürlich viel geholfen, aber das war halt nochmal was anderes. Ich habe mir dann Vollzeit jemanden an die Seite gesetzt, der kaufmännisch Sachen im Büro regelt, sodass ich Zeit hatte, mein Unternehmen zu strukturieren. Wiederkehrende Aufgaben, wiederkehrende Prozesse in Struktur, in Diagramme, in Checklisten zu bringen, sodass meine Mitarbeiter auch ohne mich laufen können. Das war der Gamechanger bei mir. Also der erste Mitarbeiter im Office war für mich ein Gamechanger.
Und ich glaube, die kommenden, also die weiteren Mitarbeiter, die sind dann relativ schnell gefolgt.
Genau, also ich hatte damals zu Beginn hatte ich 2 Mitarbeiter. Damals hört sich jetzt so lange an, das war Mitte 2019. Jetzt 3 Jahre später sind wir bei der Firma SAS 26 Leute und bei der Handwerksschmiede, glaube ich, 9 oder 10 gerade. Ja, ich habe halt damals auch genau das Problem gehabt, dass man keine Mitarbeiter findet und so weiter. Aber da kommen wir, glaube ich, noch zu. Ja, und dann haben quasi der erste Mitarbeiter im Office, noch ein Mitarbeiter auf der Baustelle, habe ich dann auch so ein Jährchen so gehalten mit 5, 6 Leuten und dann habe ich andere Sachen noch entdeckt für mich.
Genau, und über die sprechen wir gleich. Du gibst nämlich inzwischen deine Erfahrungen weiter. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne noch, weil ich glaube, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, später gibt das keinen Sinn mehr, noch eine zweite Rubrik einschieben, die wir in unserem Podcast haben. Das sind nämlich unsere 10 Fragen. Die stelle ich jedem Gast. Es sind immer dieselben 10 Fragen und die würde ich auch dir stellen mit der Bitte jeweils um eine schnelle Antwort. Ist auch nicht so kompliziert.
Ja, gerne.
Worauf kann man als Bergischer stolz sein?
Bergischer stolz sein auf Solingen an sich.
Was ist für dich der höchste kulinarische Genuss?
Kottenbutter.
Tatsächlich?
Ja, die mag ich super gerne. Ja.
Ich hätte jetzt irgendeine italienische Spezialität erwartet, weil das hätte ich geantwortet.
Die kriege ich ja zu Hause von meiner Mutter. aber die Kottenbutter, ich liebe die Kottenbutter, vor allem von einem bestimmten Metzger hier in Solingen.
Okay. Ja. Was kannst du besser als die meisten anderen Menschen?
Gut und schnell umsetzen.
Was ist dein Lieblingsplatz im Solingen oder im Bergischen?
Fronhof, früher und heute.
Welches Konzert hast du zuletzt besucht?
Das letzte Konzert, das ist gar nicht so lange her, Seed.
Wo war das?
In Köln.
Okay. Mit wem würdest du gerne mal für einen Tag das Leben tauschen?
Mit einem Kind.
Irgendeinem. Wie würdest du einen typisch Bergischen in 3 Worten charakterisieren?
Authentisch, ehrlich, Macher.
Was ist für dich der angenehmste Zeitvertreib?
Fahrradfahren mit meinem E-Bike.
Was würdest du als Oberbürgermeister, in dem Fall jetzt von Solingen, als erstes anpacken?
Schnelle Antwort hast du gesagt.
Gerne.
Also was ich als erstes anpacken würde, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also es wird gerade sehr, sehr viel und sehr viel Geiles in Olix gemacht. Ich finde, dadurch geht so unsere Innenstadt etwas flöten. Ich würde mir wünschen, dass man ja nicht den gleichen Fokus, aber fast den gleichen Fokus auch in unsere Innenstadt legt, sodass die nicht ausstirbt. Das ist so ein großer Wunsch von mir, weil ich liebe unsere Innenstadt.
Bist ein Kind der Innenstadt?
Ja.
Welchen heimlichen Traum hegst du schon seit längerem?
Ich möchte eine Weltreise machen.
In welchem Land anfangen?
Das ist eigentlich egal. Irgendwo im Norden, im Kalten, glaube ich.
Jetzt sind es doch ein bisschen mehr als 10 Fragen geworden, aber da waren viele spannende Sachen bei, bei denen ich gerne nochmal nachhaken wollte. Nachhaken würde ich auch beim Thema Ungeduld nochmal. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du willst immer schnell umsetzen. Ja. Und warst du schon als Kind ungeduldig?
Ja, ich war auch, glaube ich, also Erzählung von meinen Eltern, war ich ein sehr frecher Junge. Und wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, habe ich es einfach gemacht. Und dafür gab es auch mal Ärger von meinem Papa teilweise, muss man einfach auch so sagen. Aber es hat mich gut durchs Leben gebracht, auch in der Schule, auch wenn ich nicht der beste Schüler war.
War die Ungeduld auch ein Antrieb, dass du 2020 gesagt hast, ja, mir reicht das jetzt nicht mehr, in Anführungszeichen, nur einen eigenen Handwerksbetrieb zu führen, ich will was anderes machen?
Genau, das war für mich, Geld hatte ich gut verdient und für mich hat das keinen Sinn ergeben. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, entweder ändere ich jetzt sofort was oder ich fahre das Ding gegen die Wand und gehe wieder normal arbeiten, das reicht. Das war auf jeden Fall ein Antrieb. So, du musst sofort was ändern.
Und dann hast du auch 2020 nochmal was geändert. Da hast du nämlich angefangen, die Erfahrungen, die du über Unternehmertum, über das Führen von Handwerksbetrieben gesammelt hast, weiterzugeben. Ja. Und zwar mit der Handwerksschmiede, dem Richtig. Zweiten Unternehmen, das du gegründet hast. Richtig. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Werdegang des ganzen Unternehmens beschreiben?
Ehrlich gesagt bin ich da eher so reingerutscht, weil ich habe Social Media aufgebaut mit der SAS Bauwerksabdichtung. Wir haben mittlerweile über 3000 Follower und die Leute bei Social Media haben mitbekommen, dass ich auf einmal wachse, mehr Kunden bekomme, mehr Autos bekomme. Und da kamen immer mehr Handwerker auf mich zu und fragten mich, hör mal, wie machst du das eigentlich? Das ist ja total krass. Ne? Und dann habe ich halt auch mal, hey, musst du so und so machen, bla bla bla. Und dann kam ein Kumpel auf mich zu, der Vertriebler ist, der mittlerweile auch bei mir im Unternehmen ist und sagte, hör mal, Libo, wieso gründest du nicht eigentlich eine digitale Unternehmensberatung für Handwerksbetriebe, der hat mich eigentlich so auf den Trichter gebracht. Ich sage, ja, warum eigentlich nicht? Und dann sind wir eigentlich auch direkt durchgestartet. Irgendwie einen Monat später habe ich dann gegründet und hatten direkt am zweiten Tag 6 Unternehmen in der Beratung, die ich quasi über die SAS bei Insta in die Handwerksschmiede beraten habe.
Digitale Unternehmensberatung für Handwerksbetriebe. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Wie ist das Konzept?
Also, das Konzept ist so, dass wir Kunden bekommen über Facebook, Google und so weiter. Die tragen sich hier ein. Wir schauen, die haben quasi ein Erstgespräch. Wir schauen einfach, okay, ist das ein Handwerksbetrieb, wem wir tatsächlich helfen können? Was hat der so gerade für Probleme? Was für Schwerpunkte an Problemen? Der wird dann am Telefon eine Stunde beraten und man sieht einfach, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen. Wenn wir zusammen passen, dann wird ein Vertrag gemacht und die durchlaufen bei uns ein 12-monatiges Coaching. Digital, warum? Weil wir eine digitale Lernplattform haben, wo wir Videos zur Verfügung stellen. Ja, man bekommt quasi ein komplettes White Paper von meiner Bauwerksabdichtungsfirma. Nicht nur das, ja, Systeme und Strukturen bekommt man auch. Man bekommt Online-Marketing beigebracht, auch alles per Video-Lernplattform oder per 1:1-Call, per Zoom-Call mit unseren Marketing-Experten hier bei der Handwerksschmiede. Davon haben wir 2. Man bekommt beigebracht, okay, wie baue ich vernünftig eine Marke auf? Was ist überhaupt ein Brand? Warum brauche ich überhaupt ein Brand? Damit ich Mitarbeiter anziehe zum Beispiel. Und man bekommt halt auch vertriebliche Kenntnisse, Vertriebsschulungen und so weiter und so fort. Das meiste passiert über Zoom. Wir haben aber einmal im Monat haben wir eine Live-Veranstaltung, immer hier in Solingen, unseren berüchtigten und berühmten Schmiedetag, meistens in der Maschinenhalle. Oder im Schloss Hackhausen sind wir ganz oft. Also wir wollen auch immer hier im Bergischen Land bleiben, weil wir auch aus dem Bergischen kommen. Und das ist so, ist ungefähr das Coaching. Da fehlen jetzt natürlich ein paar Sachen, aber so läuft das. Und deswegen digital.
Und du hast gerade schon die Frage des Warums angesprochen. Und das frage ich mich auch. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal ein Gespräch und das waren damals auch meine Fragen. Wer auch immer gerade privat einen Handwerker sucht, der kann sich auf wochenlange, monatelange Wartezeit einstellen in den meisten Richtig. Fällen. Wenn ich gedacht hätte, dass eine Branche keine Beratung braucht im Moment, einfach weil die Nachfrage so hoch ist und das Angebot begrenzt, dann ist es das Handwerk. Das war, dachte ich zumindest. Und jetzt sagst du, nee, ich mache die Beratung, das scheint auch ganz gut zu laufen. Woran liegt das?
Manuel, man muss unterscheiden, also die meisten, die bei uns in der Beratung sind, die kommen nicht, weil sie zu wenig zu tun haben, sondern eher, weil sie zu viel zu tun haben. Und du hast gerade gesagt, also die letzten 2,5, 3 Jahre waren fürs Handwerk wirklich Gold wert. Man hat, konnte viel Geld verdienen, man hat ohne Ende Aufträge. Die kommen zu uns, weil die Zeit brauchen, weil die Systeme brauchen, Strukturen brauchen, weil sie am Unternehmen arbeiten wollen, nicht nur im Unternehmen, und weil sie Mitarbeiter brauchen, denn da gibt es auf jeden Fall auch einen Mitarbeiter-Fachkräftemangel. Ja, ich sage immer, yo, es gibt einen Facharbeitermangel, aber es gibt genug Facharbeiter, die irgendwo anders arbeiten. Und du musst das nur schmackhaft haben, dass es geil bei dir ist im Betrieb, und dann kommen sie halt automatisch auch zu dir.
Also vom Konkurrenten abwerben, jetzt mal überspitzt
nicht
gesagt.
Nicht abwerben aktiv, sondern über Social Media deinen Betrieb so darstellen, dass Mitarbeiter immer wieder deine Anzeigen und deinen Betrieb sehen, du wirklich, ja, deinen Betrieb öffnest. Ja, ich sag immer so, du öffnest dein Herz. Meine Mitarbeiter, wenn du bei uns auf den Kanal gehst, die sind jeden Tag auf Social Media unterwegs. Wir zeigen jeden Tag, was wir hier machen. Wir zeigen, was für eine Firma wir sind. Und so ziehen wir Mitarbeiter an. Natürlich auch von anderen Solinger Unternehmen. Ja, aber du musst halt zeigen, wer du tatsächlich bist. So können halt auch wirklich Leute entscheiden, hey, mag ich den Libo? Dann will ich zum Libo. Mag ich den nicht, dann kommt, bewirbt er sich auch nicht.
Du hast das mal mit gute Zeiten, schlechte Zeiten verglichen. Also Reality Soap,
ja,
quasi.
Genau.
Was sind denn die Fehler, die häufigsten Fehler, die Handwerksbetriebe machen, die zu dir kommen und sagen, ich komme einfach nicht hinterher im Moment?
Der größte Fehler, zu wenig Vertrauen in die Mitarbeiter an sich. Der zweitgrößte Fehler ist, dass wiederkehrende Prozesse nicht in Strukturen gebracht werden. Ich erkläre das eigentlich immer ganz einfach, Manuel. Sag mal, wenn man am Fließband arbeitet, dann hat jeder Posten am Fließband eine Berechtigung und eine Aufgabe. So ist es in einem Handwerksbetrieb auch. Und jetzt musst du dir einfach vorstellen, und das war damals auch für mich ein Gamechanger, mein Handwerksbetrieb mir vorzustellen, als wären wir wie am Fließband. Es gibt gewisse Abteilungen, gewisse Stellen, auch wenn du noch keine Riesenfirma hast und keine 20 Mitarbeiter oder 50, müssen gewisse Abteilungen trotzdem ineinander greifen. Und das verstehen halt die meisten Handwerker, die jetzt noch, sag ich mal, so bis 5, 6, 7, 18 Mann dort sind, verstehen das nicht. Die Älteren sowieso nicht. Ich will das nicht despektierlich irgendwie sagen, aber ich sag mal, die sagen so, wofür brauche ich sowas? Das war schon immer so, das brauche ich auch nicht ändern. Die jungen Leute, die jetzt ins Handwerk gehen oder sich selbstständig machen, die gehen sofort den Schritt mit uns. Also sind nicht mal ein Jahr selbstständig und starten sofort mit einer Beratung, mit einem Coaching.
Was bedeutet das denn dann konkret? Also, dass man den Mitarbeitern mehr Verantwortung gibt, die Verantwortung, die sie benötigen. Wie kann ich mir das in der Umsetzung vorstellen?
Genau, also ich habe mir Mitarbeiter herangezogen, die gewisse Stellen, also das Erste, was ich gemacht habe, als kleines Beispiel, ich habe mir gesagt, okay, was für Stellen besetze ich hier in meinem Unternehmen und was muss ich als Geschäftsführer tatsächlich machen? Also meine EPAs dokumentiert. EPAs, einkommensproduzierende Aufgaben. Eine einkommensproduzierende Aufgabe ist es nicht, dass ich hier die Montageplanung mache oder dass ich auf der Baustelle acker, sondern ja eher, ich beschäftige mich mit dem am Unternehmen arbeiten, neue Kunden zu gewinnen, neue Kunden anzusprechen, meine Firma weiterzuentwickeln. Ja? Die meisten Handwerker denken, eine einkommensproduzierende Aufgabe wäre, ich gehe auf eine Baustelle, mache die Baustelle fertig. Dafür hast du aber Mitarbeiter. Und meine Mitarbeiter, die sind alle digital unterwegs. Man kann überall von überall zugreifen mit der Digitalisierung und haben halt gewisse Leitfäden und Checklisten, wie etwas zu machen ist bei uns im Unternehmen. So habe ich quasi Stellen in meinem Unternehmen geschaffen und habe die Stärken eines Mitarbeiters nutze ich, um den quasi in diese Stelle zu bringen. Und dort macht er auch das, was er richtig gut kann. Und das andere, was er nicht so gut kann, dafür suchen wir jemand anders, der das besetzt. Und so habe ich das quasi vom Organigramm halt aufgebaut. Ne? Also du musst halt einfach dafür sorgen, dass Mitarbeiter im Handwerk, und das ist das Problem halt auch im Handwerk, zu 100% kann man nicht alles systematisieren und digitalisieren, aber zu 80-85%. Und wenn du jetzt gerade 100% Schitter hast und davon 80% ja wegbekommst, dann bist du schon relativ frei im Handwerksunternehmen. Und Mitarbeiter brauchen halt klare Strukturen und feste Regeln. Und das gibt es im Handwerk kaum. Und das ist einmal die Lösung dafür. Also eigentlich ganz einfach, nur viele kommen halt nicht drauf. Und wie sie das halt auch umzusetzen haben. Da möchte ich natürlich jetzt nicht zu viel verraten, ja?
Das heißt, wenn bei SAS ist eine Baustelle bei einem wichtigen Kunden, dann, und da geht es nicht weiter, warum auch immer, dann fährst du auch nicht selber raus, sondern du hast da runter eine Ebene, die das dann
vorarbeitet. Genau, wir haben eine untere Ebene, dann wird quasi vom Teamleiter, ist ganz klar strukturiert, wenn solche Probleme sind, auf der Baustelle, was muss da passieren, also welche Aufgaben, Rechte und Pflichten habe ich hier im Unternehmen. Dann wird quasi in die digitale Bauakte eine Nachricht geschrieben in den Chat, der Bauleiter hat dort Zugriff, der weiß über die Baustelle Bescheid. Wenn der nicht weiterkommt, weiß er ganz genau, okay, jetzt geht es in die höhere Ebene, ins Office, zum Office Manager, und wenn der dann irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann kommt das natürlich auch zu mir. Natürlich habe ich auch selber hier noch Aufgaben bei gewissen Kunden, Großkunden und so weiter. Aber alles andere, ich sag mal so im Privatkundenbereich oder kleinere Aufträge, dafür habe ich ja mittlerweile auch jemanden im Außendienst sitzen, der Termine abfährt. Aber es ist klar, bei uns ist ganz klar strukturiert: Helfer, Geselle, Teamleiter, Teamleiter, Bauleiter, Bauleiter, Office, Office, Chef oder Vertrieb.
Aber ich glaube, gerade wenn man schon seit Jahrzehnten in dem Bereich arbeitet, auch als Geschäftsführer von einem Handwerksbetrieb, das ist dann wahrscheinlich auch eine ganz schöne Umstellung.
Natürlich ist das schwierig, das merke ich manchmal immer noch, dass ich mich in Sachen einmische, wo ich mich eigentlich gar nicht einmischen müsste. Und es ist halt automatisch so, wenn ich da bin, dann klar, wird auch mal öfter nachgefragt oder so, ne? Aber ich kann mittlerweile wirklich 2-3 Wochen in Urlaub fahren, ohne eine Rückfrage zu bekommen. Sobald ich wieder da bin, bin ich halt wieder da und dann mache ich auch wieder mit und helfe den Jungs, damit die halt auch entlastet werden. Aber gebraucht werde ich tatsächlich nicht.
Wie viele Handwerksbetriebe, wie viele Kunden von euch nutzen inzwischen den Service der Handwerksschmiede?
Wir haben mittlerweile fast 65 Partnerbetriebe.
Du hast es gerade eben schon mal angesprochen, es sind nicht die ganz Alteingesessenen, sondern eher die Jüngeren.
Genau, also ich sag mal, der Altersdurchschnitt liegt zwischen 25 und 40 Jahren bei uns. Wir haben auch ein paar Ältere dabei, die dann auch erkannt haben und haben gesagt, so habe ich keine Lust mehr. Ne? Wir haben auch ein paar ganz, ganz Junge dabei, die 20, 21 sind, aber die meisten sind zwischen 25 und 40 und sind so ja 3 bis 7 Jahre selbstständig und kommen halt nicht weiter voran.
Aber ist das nicht eigentlich auch eine Zielgruppe, bei der man denken könnte, okay, die sind noch so frisch, die sind noch nicht so, ja, wie soll man sagen, verdorben von all den Jahren Berufserfahrung, dass sie das eigentlich irgendwie selber schaffen müssen? Also wo ist da der Knackpunkt?
Ja, die sind frisch, aber dadurch, dass das Handwerk jahrelang ja auch so beschrieben wurde oder die Allgemeinheit denkt, das Handwerk ist so ein bisschen verrufen und die trinken dann Bier und so Sachen, ja. Die sind unzuverlässig, hinterlassen die Baustelle nicht sauber, haben auch die jungen Leute teilweise dieses Denken schon angenommen. Das ist ja oft so in der Gesellschaft, dass man ja auch Sachen einfach annimmt und sagt, jo, das ist so, man kann das nicht ändern. Ja, man kann aber alles ändern im Leben. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass man alles ändern kann und auch alles erreichen kann, was man möchte. Und im Handwerk muss man die Geschäftsführer im Handwerk, das ist halt, wir Handwerker sind so eine eigene Zielgruppe, ein eigenes Menschending so, ne? Also wir sind ganz, ganz komisch teilweise. Und ich verstehe die Handwerker. Und ich habe das genauso durchgemacht. Und ich versuche die halt wachzurütteln und zu sagen so, ey Leute, so geht das halt nicht weiter. Du musst was ändern, damit du das und das erreichst. Die kommen ja mit 1, 2, 3 Problemen zu uns, ne?
Eine wichtige Rolle bei eurer Arbeit spielt das Thema Social Media.
Ja.
Du hast es gerade eben schon mal angesprochen, als es um die Mitarbeiter ging, aber auch in Sachen Vertrieb, also Neukundengewinnung, ja, neue Aufträge an Land ziehen, ja, setzt ihr voll auf Social Media.
Voll. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Empfehlungsgeschäft schon immer gehabt. Früher hat mein Empfehlungsgeschäft 80% ausgemacht, mittlerweile sind es 20%, obwohl wir auch sehr, sehr viel empfohlen werden. Ich bin halt über die Grenzen von Solingen bin ich sichtbar geworden und das ist das größte Problem der meisten, nicht nur Handwerksbetriebe, sondern der meisten Dienstleister. Du bietest eine gute Dienstleistung oder hast ein geiles Produkt. Wenn das keiner kennt, dann kauft das auch keiner. Und es geht halt immer nur um Sichtbarkeit. Und Social Media bietet dir halt mit relativ kleinem Budget, ja, am Tag und im Monat, bietet dir halt eine unglaubliche Sichtbarkeit. Ja, ich sag mal, meine erste Warm-up-Kampagne, wie ich gestartet bin, mit 20 Euro am Tag, irgendwie 20 Tage. Ich hatte über 700.000 Impressionen, 350 Kommentare. Und ja, der Algorithmus bei Facebook hat uns so hochgeknallt, dass wir innerhalb von ja ein paar Wochen ja über 1.000 Follower hatten, auch bei Facebook. Und so bin ich halt über die Grenzen des Bergischen Landes noch sichtbarer geworden, Richtung auch Dortmund, Köln, Düsseldorf und so weiter. Wir arbeiten ja eigentlich in ganz NRW, NRW-weit, so sind wir halt sichtbarer geworden, weil du halt mit Online-Marketing gutes Targeting, gute Zielgruppen eingeben kannst und dort die Leute bespielen kannst, die auch den Bedarf haben.
Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den ich gerade eben schon mal angesprochen habe, nämlich die gute Auftragslage im Handwerk. Also ja. Das hast du ja auch selber gesagt, die meisten können sich überhaupt nicht beschweren, aber in unserem ersten Gespräch vor einigen Monaten hast du, ich krieg den Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine in gute und schlechte Aufträge unterschieden.
Ja, richtig. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Beratung, Positionierung. Also ich habe ja eine Bauwerksabdichtungsfirma und ich sag mal, seit 3 Jahren mache ich tatsächlich nur Bauwerksabdichtung. Früher, wenn ein Kunde angerufen hat, gesagt, hör mal, Libo, kannst du hier mal fließen, hör mal, kannst du hier mal verputzen, kannst du mal hier eine Tür einmauern, habe ich alles gemacht. Waren alles Sachen, die ich konnte, nicht gut konnte und wo auch Geld liegen geblieben ist. Und im Handwerk, auch wenn da tun sich die meisten Geschäftsführer wirklich schwer, muss man sich ganz, ganz spitz positionieren, wenn man als absoluter Experte wahrgenommen werden möchte. Und wenn du ein absoluter Experte bist in einem Bereich, egal in welchem Bereich, ja, dann kannst du auch höhere Preise abrufen. Ja, und wir sind halt absolute Spezies, was Parkhaussanierung, Balkonabdichtung und Kellerabdichtung, mehr machen wir nicht. Und wenn ein Kunde hier anruft, der braucht irgendwie eine Ausschachtarbeit, dann empfehle ich gerne einen anderen Kollegen weiter aus dem Bergischen Land und sage, hey, das sind die absoluten Profis für Ausschachten, wir machen nur Abdichtung und jeder sollte auch, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Und die meisten machen aber halt zu viel. Und so hat man einen riesen Streuverlust und so nimmt dich halt auch keiner am Markt wahr. Kurze Frage, Manuel. Du siehst ja meine Nase. Die ist ja nicht besonders schön. So.
Eine Durchschnittsnase, auch nicht besonders.
Eine Durchschnittsnase, ja. So, jetzt würde ich gerne meine Nase operieren lassen, als Beispiel. Jetzt hast du einen normalen Chirurgen, der 2.500 Euro da will, oder du hast einen Nasenchirurgen, der spezialisiert ist, aus deiner, ja, Nase die schönste Nase zu machen. Und der kostet aber halt 4.000 Euro. Für wen entscheidet man sich?
Es kommt natürlich immer auf die finanziellen Rahmenbedingungen an, aber wenn ich das Geld hätte, dann würde ich den
Spezialisten nehmen. Oder man spart halt noch ein halbes Jahr, bis man dann zum Profi kann. Ne, also man vertraut immer dem, der sich auf eine Sache spezialisiert hat. Das ist im Leben ganz, ganz oft so. Ne? Ich spiele ja auch keinen Fußball mit Handballschuhen. Dafür gibt es ja Fußballschuhe. Und so kann man es halt vergleichen. Und das müssen halt die meisten Handwerker verstehen.
Und warum meinst du, ist das bisher noch nicht so durchgedrungen? Ist es vielleicht so ein bisschen die Denkweise, na gut, was ich habe, habe ich und dann habe ich einen Auftrag und der Kunde ist halt der
Meiner.
Das
ist halt auch so ein Alters, so ein Denken von älteren Handwerker. Alles aus einer Hand ist immer das Beste. Aber ehrlich gesagt, alles aus einer Hand ist Schitte. Ja, weil man kann nicht alles können. Ich kann jetzt auch nicht auf deiner Seite sitzen und irgendwelche Interviews halten. Das muss man auch gelernt haben. Oder wenn man schreibt oder in der Zeitung, sowas muss man lernen. Da kann ich nicht einfach irgendwie anfangen zu schreiben. Ja, und das ist im Handwerk genauso.
Lernen ist ein gutes Stichwort. Es geht mir jetzt um das Thema Auszubildende, denn auch bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern, zu denen Auszubildende ja gehören, setzt ihr unter anderem auf Social Media. Ich würde aber das Pferd gerne von der anderen Seite aufzäumen und ich frage mich, was muss man heutzutage als Handwerksbetrieb bieten, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein?
Was muss man bieten? Also auf jeden Fall geregelte Arbeitszeiten, natürlich einen guten Lohn, ja, also nicht jetzt irgendwie in der untersten Grenze ansetzen, sondern schon in der guten Mittelebene und dann halt auch Möglichkeiten geben der Weiterentwicklung im Betrieb. Wir bieten halt auch Altersrentenversicherungen, Zahnzusatzversicherungen, wir haben hier ein eigenes Fitnessstudio, wir machen alle 4 bis 6 Wochen MMB-Meeting, machen mich besser Sitzungen, wir machen viele Team-Events, es ist sehr, sehr, sehr familiär. Aber nur mit Geld kannst du halt nicht locken, denn wer für Geld wechselt, wechselt auch nochmal für Geld. Ich habe vor kurzem einen Dachdecker eingestellt bei mir, der ist seit 22 Jahren Dachdecker, war 12 Jahre in einem Betrieb. Der ist jetzt zu mir gewechselt fürs gleiche Geld und er arbeitet hier aber mehr als vorher, sagt aber, ich habe wieder richtig Bock zu arbeiten. Das macht hier Spaß, das Team ist geil, ja, ich arbeite ein bisschen länger als vorher. Und ist auch vielleicht ein bisschen härter, aber ich habe weniger richtig Lust. Ne, also ich sag mal, so das Gesamtkonzept vom Chef bis zum Bauleiter und das Team und was dann auch geboten wird, muss einfach einheitlich sein, ein gutes Brand dahinter haben, gute Werte haben. Das haben die meisten Unternehmen ja auch nicht. Es gibt kaum Unternehmen, die gut irgendwie Unternehmenswerte haben. Also wofür stehen wir eigentlich? Für unsere Kunden, für uns selber? Womit identifizierst du dich? Wenn meine Mitarbeiter morgens in die Halle kommen, dann sehen die halt ein Riesenplakat, wo unsere Unternehmenswerte stehen. Und das ist halt auch wichtig. Also es muss halt von jedem so ein bisschen, man muss halt auch oft für die da sein, klar. Und im Handwerk ist es schwieriger, Leute zu haben, weil, ich sag mal, das Handwerk wird halt nicht so gut bezahlt wie die Industrie. Das ist nun mal so, ja. Sag mal, jemand, der irgendwo an einer CNC-Maschine sitzt, macht da seine 7 Stunden am Tag, die verdienen dann locker 24, 25, 26 Euro die Stunde. Das funktioniert leider im Handwerk noch nicht. Und dafür habe ich halt auch die Handwerksschmiede gegründet, für ein starkes Handwerk. Ja, und das ist unser Leitspruch. Die Handwerksschmiede steht für ein starkes Handwerk. Wir wollen das Handwerk attraktiver machen, dass man besser bezahlen kann, geile Baustellen hat, geile Chefs wieder hat und dass es nicht mehr so verrufen ist.
Wenn man mit Handwerksbetrieben spricht, die klagen eigentlich alle, dass sie keine Leute finden. Das heißt, sie machen es alle falsch, aus deiner Sicht.
Die meisten machen das falsch, ja. Also ich sag mal, die großen Betriebe, die klagen eigentlich nicht, weil der Mitarbeiter oder der potenzielle neue Bewerber, der geht immer zu Betrieben hin, die gut dastehen, die einen Namen haben, die schon lange als Unternehmen auch bestehen, wo Sicherheit besteht. Und die vermitteln sowas halt auch. Die anderen Handwerksbetriebe vermitteln das nicht. Also warum soll ich wechseln? Also und wir wollen ja keine Leute, klar gibt es auch Leute, die leider arbeitslos sind und einen Job suchen. Klar, wenn die gut sind, nehmen wir sie auch. Aber wir wollen jetzt nicht die Leute, die auf dem Arbeitsmarkt schon seit 3 Jahren sind und keinen Job wollen. Wir wollen die Leute, die in Lohn und Brot sind. Und jetzt Manu, beantworte du mir das vielleicht mal. Warum sollte jemand wechseln, wenn er in Lohn und Brot ist?
Wenn ein anderes Angebot attraktiver ist, warum auch immer.
Erstmal wegen mehr Kohle, aber nicht nur wegen der Kohle, sondern halt, mittlerweile spricht man ja auch viel davon, so Work-Life-Balance und 4-Tage-Wochen und, ne, und was Ganze so geboten wird und was habe ich für Ziele und Visionen. Die meisten Unternehmer und Selbstständige haben ein Ziel für sich, eine Vision. Normaler Arbeitnehmer hat meistens kaum Ziele bei der Arbeit. Und ich möchte aber, dass meine Mitarbeiter Ziele haben und auch eine Vision mit mir mittragen und das Ganze für sich aber halt auch nutzen. Denn desto mehr Gas die Jungs geben und eine Vision haben, worauf sie auf einzahlen und auch arbeiten, umso besser ist es für mein Unternehmen. Und das versuche ich halt zu vermitteln von Anfang an.
Nun ist ja so, dass man mit Maßnahmen wie diesen dafür sorgen kann, dass man als Arbeitgeber attraktiver wird, dass dann vielleicht Leute darauf aufmerksam werden, zu einem wechseln. Der Kuchen wird dadurch aber nicht größer. Das heißt, es gibt nicht mehr Angebot, nicht mehr Arbeitnehmerpotenzielle. Wie schafft man das denn? Also nicht das Unternehmen attraktiver darzustellen, sondern die ganze Branche, das Handwerk an sich.
Das ist noch viel Arbeit. Also man muss, ich sag mal, unsere große Vision, jetzt kannst du lachen, es gibt ja die Handwerkskammer. Aber ich möchte irgendwann neben der Handwerkskammer stehen mit der Handwerksschmiede. Das ist, ja, das hört sich utopisch an, ja, weil man sagt, okay, Handwerkskammer. Aber man muss halt, wie soll ich dir das erklären? Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Wie schafft man es, das Handwerk attraktiver zu machen?
Indem die Betriebe attraktiver dastehen und die jungen Leute da abholt, nicht, wenn es zu spät ist, ja. Also man muss wirklich in den Schulen schon anfangen, Leute das Handwerk schmackhaft zu machen, dass man wieder mehr Fachkräfte bekommt. Und da geht es natürlich auch um Geld und um Weiterentwicklung, ja, für die potenziellen Leute. Ich sag mal, jetzt unser Bautenschützer, wir haben 4 Auszubildende hier bei uns bei SAS. Ein Bautenschützer im 3. Lehrjahr, der verdient 1400 Euro. Das ist für ein Ausbildungsgehalt schon richtig viel Kohle. Wenn man aber jetzt als Maler unterwegs ist, da kriegt man im 3. Ausbildungsjahr ja vielleicht 600 Euro, 650 Euro. Das ist natürlich nicht attraktiv. Und wie sieht es nach der Lehre aus? Also was ist dein Tariflohn? Womit steigst du ein? Wie kannst du dich weiterentwickeln? Kannst du einen Techniker, einen Meister machen und so weiter und so fort? Und das ist mittlerweile verloren gegangen. Und das muss man halt in die Welt kommunizieren. Und das versuchen wir mit unseren Partnerbetrieben, dass wir das Handwerk auch verändern für ein starkes Handwerk. Und meine Pflicht ist es mittlerweile mit der Handwerksschmiede, die Betriebe so aufzustellen, dass sie mehr Mitarbeiter einstellen können, dass sie geile Arbeit haben und auch genügend Mitarbeiter einstellen. Und auf die erste Frage zurückzukommen, Wenn ich einen Mitarbeiter von da jetzt nehme, fehlt er natürlich da. Aber das sind halt auch Betriebe, die sich nicht weiterentwickeln. Ja, und dann macht das auch keinen Sinn, einen Mitarbeiter da zu lassen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass die Jugend wieder nachkommt. Ich hatte bis vor 3 Jahren keine Azubis. Ich versuche jetzt jedes Jahr 2, 3 Azubis einzustellen, auch wenn sie nicht die besten Abschlüsse haben und trotzdem eine Chance verdient haben, weil wir halt die Jugend reinziehen müssen in das Handwerk. Und ja, das ist meine Pflicht. Ja, auch wenn man vielleicht denkt, oh, schafft er das vielleicht nicht, der hat ja nur einen Hauptschulabschluss oder so, ne? Aber ich bin in der Pflicht, ihm dabei zu helfen, dass er die Lehre halt auch schafft. Und viele gucken halt auch weg. Viele machen die Augen zu, ja, soll er mal machen. Und ja, wenn er nicht bockt, dann ist er mal eben weg. Ja, stelle ich den nächsten ein. Das ist nicht mein Bestreben. Also ich kämpfe für meine Leute und für meine Mitarbeiter und tue alles für die.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, funktioniert dieser Prozess, das Handwerk attraktiver zu machen, nicht unbedingt über Plakatkampagnen für das Handwerk, sondern nur über die Attraktivität der Betriebe selbst.
Genau, die Attraktivität der Betriebe. Jeder Handwerksbetrieb ist in der Pflicht, seinen Betrieb geil darzustellen. Es gibt viele, viele coole Betriebe, auch hier in Solingen. Wir haben ja auch ein paar Betriebe aus Solingen und Remscheid und Wuppertal, die bei uns in der Beratung sind, die man vorher gar nicht kannte. Ja, also ich habe seit ein paar Monaten einen Betrieb aus Wuppertal hier. Schönen Gruß. Geiler Betrieb, geiler Chef, aber der hat nur Altgesellen. Die sind alle über 50 fast. Ganz, ganz wenig Leute, die irgendwie jung sind, weil er sagt, hör mal, ich finde keine Leute. Seitdem der bei uns ist, stellt er jetzt auch Leute ein. Ja, weil der sich halt gut präsentiert, sehen das die jungen Leute, die auch auf Social Media rumhängen. Denn, ja, ich sag mal, ich kenne kaum jemanden, der kein Handy hat und nicht, wenn er mal 2 Minuten hat, auf Social Media unterwegs ist. Jeder guckt aufs Handy. Immer. Und wenn du deine Zielgruppe gut targetierst, dann sehen die dich halt immer wieder. Und ich sag, Mitarbeitergewinnung ist wie so ein Fass, was überläuft. Wenn du jetzt eine Mitarbeiteranzeige laufen hast und ein guter potenzieller Mitarbeiter, der wird sich nicht sofort bei dir bewerben, sondern der sieht heute deine Anzeige und genau heute hat sein Chef den geärgert. Und dann sieht er deine Anzeige, bewirbt sich aber immer noch nicht, weil er ist ja schon 10 Jahre da und beim ersten Mal geht er nicht. Das Fass läuft aber etwas voller. 3 Tage später hat er wieder Stress mit dem und das Fass läuft immer voller, immer voller, immer voller, bis das Fass dann überläuft. So, und wenn das Fass dann übergelaufen ist und in dem Moment geht er bei Facebook oder Instagram rein und er kriegt gerade deine Anzeige ausgespielt, was machen Menschen ganz oft? Die Entscheidung treffen, wir entscheiden aus der Emotion heraus. Aus der Emotion heraus bewirbt er sich dann unter 60 Sekunden, klickt nur auf den Knopf, beantwortet ein paar Fragen und dann hat man quasi einen Bewerber. Und dann muss angerufen werden und vorgestellt werden. Und dann kriegst du den aus dieser Emotionalität, kriegst du den halt auch, weil er halt keine Lust mehr hat darauf, was er jetzt hat und weil er keine Weiterentwicklung hat. So funktioniert Mitarbeitergewinnung und das in jeder Branche.
Und wie muss man sich da darstellen? Muss man da schrill und laut sein bei Social Media?
Nein, nicht unbedingt. Also stell deinen Betrieb gut dar, sei authentisch, sei nah, sei wie du bist. Also ich mache manchmal Stories, da sehe ich aus, ja, da sagen manche, so kannst du doch nicht reden. Aber genau das ist es doch, was ich mitteilen möchte, Manuel. Ich kann jetzt einen aufgesetzten Unternehmer machen oder ich bin der klassische Handwerker, was ich auch bin und bin so, wie ich bin. Denn dann entscheidet der sich auch für mich, so wie ich bin und nicht irgendwie für irgendwas Vorgespieltes. Also sei einfach du selbst. Viele meiner Teilnehmer sagen immer, boah, Libo, ich kann das überhaupt nicht. Mit dem, so Storys machen, um mich da so zu zeigen. Ja, aber ich sag, warum denn nicht? Stell dir einfach vor, dein Handy ist dein Kumpel und dann quatsch du da einfach da rein. Und man muss einfach auch mal anfangen und machen. Weißt du, deswegen, bergischen Macher finde ich mega. Man muss einfach auch machen. Wenn du was nicht kannst und du etwas erlernen möchtest, dann musst du es machen. Ja, du bist ja auch nicht auf die Welt gekommen, konntest Fahrrad fahren. Oder du hast auch erlernt und so ist, oder du bist auch nicht auf die Welt gekommen und ich konnte abdichten oder war Maurer. Und Social Media ist ganz genauso und das muss man erlernen. Und ich finde, ich selber habe auch noch einen Coach. Also ich habe auch noch einen Mentor, um mich weiterzuentwickeln. Ich finde, jeder braucht einen Coach. Ja, Fußballprofis haben Coaches, Handballprofis haben Coaches, Sportler an sich haben Coaches. Also jeder, der irgendwie erfolgreich ist, hat immer irgendwie einen Mentor, der schon was durchlebt hat, wo man auch selber nachstrebt. Ja, das hat jeder in seiner Entwicklung. Und das finde ich wichtig.
Was rät denn dein Coach dir, wie du auftreten sollst? Weil ich habe mir mal den Instagram-Account der Handwerksschmiede angeguckt, da bist du mit kernigen Aussagen, also da sprichst du eine deutliche Sprache, da werden dann WhatsApp-Screenshots geteilt, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit fünfstelligen Aufträgen prahlen oder die da veröffentlichen, dass sie die eben an Land gezogen haben. Was ist da deine Vorgehensweise?
Am Ende geht es um Vertrauen. Der potenzielle Kunde muss mir vertrauen, dass das, was wir machen, gut ist und Ergebnisse dadurch entstehen. Und mein Mentor teilt mir halt genau das mit. Also klar, ich bin Unternehmer und habe viele Mitarbeiter, aber es geht halt darum, dass du authentisch bist und dass die Leute, die bei mir in der Beratung sich auch mit mir identifizieren können und am Ende auch umsetzen und machen. Weil wir sind kein Dienstleister. Also du kommst jetzt nicht bei uns rein und sag mal, mach mal Marketing für mich. Das mache ich nicht. Sondern wir bringen dir bei, wie du Marketing machst, damit du halt auch ohne die Handwerksschmiede nachher klarkommst. Also ich finde, das Allerwichtigste ist die Authentizität, vor allen Dingen im Coaching-Bereich, weil man dort halt, das ist auch kein einfacher Markt und ein Haifischbecken und viele sagen, ach, das bringt doch alles nichts und das ist nur Geldmacherei und so weiter und so fort. Du musst halt gute Ergebnisse liefern und Teilnehmer haben, die es auch geschafft haben, in diesem einen Jahr oder auch anderthalb Jahren oder zwei Jahren bei uns in der Beratung, dann vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden und freier zu werden. Und da haben wir sehr geile Beispiele. Viele Beispiele. Und das teilen wir allen mit über Social Media. Und deswegen sagst du, das ist kein Prahlen, sondern der potenzielle Kunde, der zu uns will, der will sowas halt sehen, der will Ergebnisse sehen. Ja? Und Prahlen ist klar, aber wenn man jetzt 500 Euro in Marketing steckt und damit einen Return on Invest hat von 100-fach, dann kann man das jemandem mitteilen, der gar nicht weiß überhaupt, was Marketing ist. Ja, die muss man erstmal dahin triggern. Und ich mache halt so auch ein paar Reels, die etwas überspitzt sind. Hast du vielleicht auch gesehen. Das sind natürlich so ein paar Marketing-Gags, um halt einfach dem Algorithmus ein bisschen zu crashen und zu schauen, okay, wie können wir halt auch viral gehen. Wir haben es leider noch nicht geschafft, so richtig viral zu gehen. Ich glaube, bis 200.000, 250.000 unbezahlt. Ich habe einen Teilnehmer, der ist viral gegangen mit einem Reel. Der hat über 15 Millionen Aufrufe. Ja, der hat innerhalb von 4 Wochen von 3.000 Follower auf 25.000 Follower hochgeknallt, seinen Insta-Kanal, und dadurch mehr Mitarbeiter gewonnen, mehr Kunden gewonnen und ein besseres Ansehen in der Handwerksbranche erreicht. Ja, also das kann ich halt nur nach vorne bringen.
Lieber Libo, das waren interessante Minuten, sehr interessante Minuten. Ich würde jetzt gerne nochmal zu Beginn unseres Gesprächs zurückgehen. Du bist jetzt gerade mit der Schule fertig und hast die Wahl, entweder du machst eine Lehre zum Bankkaufmann oder zum Maurer. Was machst du?
Maurer.
Das war die Antwort, die ich mir erwartet habe. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte zum Ende unseres Gesprächs. Und zwar hast du gerade eben eine Frage von Dr. Andreas Groß bekommen. Ich weiß sogar schon, wer unser nächster Gast sein wird, verrate es aber an dieser Stelle nicht. Würde dich aber bitten, an den nächsten Gast eine Frage zu stellen, unbekannterweise.
Wenn du eine Entscheidung treffen könntest hier im Bergischen Land, was würdest du tun, um für die Gesellschaft etwas zu tun?
Eine große Entscheidung.
Eine große Entscheidung.
Das klingt sehr spannend. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch und bin gespannt, wie es weitergeht mit der Handwerksschmiede.
Vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen durfte.
Bis bald. Ciao.
Ciao.